SRF 1 Buchzeichen.
Willkommen zu der Sendung Buchzeichen hier auf SRF 1. Die Stunde am Sonntagnachmittag, wo wir euch Lesetipps liefern und euch spannende neue Autorinnen und Autoren vorstellen. Heute sind es gerade drei Romane mit einem gemeinsamen Thema. Und das Thema ist das Leben im ehemaligen Ostblock. Michael Luisier, SRF 1, Literaturredakteur. Was sind das für drei Bücher mit dem gleichen Thema?
Also das ist einmal ein witziges und dann ist es ein sehr eindrückliches und dann ist eins, von dem würde ich sagen, es ist das literarischste von allen drei.
Dann bleiben wir doch gerade, würde ich sagen, bei dieser Reihenfolge und fangen wir an mit dem witzigen.
Das Witzigste, das ist ein Schelmenroman aus Moldawien, Zuckerleben von Piotr Magnus Nedov. Eine Geschichte, wo es darum geht, wie ein mit 40 Tonnen gestohlenem Zucker versucht, im Westen sich eine neue Existenz aufzubauen. Das ist eine Art Robin Hood-Geschichte aus dem Wilden Osten.
Dann haben wir das Eindrücklichste von diesen drei.
Das ist der Roman «Scherben» von Ismet Pürsik aus Bosnien. Und der erzählt, wie er im letzten Moment noch aus dem Krieg rausgekommen ist.
Und dann haben wir zum Schluss noch den Roman, den dir als literarisch vorhin bezeichnet hat.
Das ist «Wenn die Wale an Land gehen» von der Katrin Ähnlich aus Leipzig. Und dort geht es darum, dass Kunst, wenn man sie clever genug einsetzt, manchmal auch keine Waffe sein, sogar gegen eine Diktatur.
Das also die drei Romane aus dem ehemaligen Ostblock, die wir euch in dieser Stunde vorstellen. Moldawien, Bosnien und DDR. Und mit DDR fangen wir gerade an, hier im Buchzeichen, in ein paar Minuten. Am Mikrofon Stefan Kohler. Save me,
take me away to the moon. Ihr hört das Buchzeichen auf SRF 1. Heute gerade mit drei neuen Romanen über das Leben im ehemaligen Ostblock.
Frage an Michael Luisier, SRF 1 Literaturredakteur. Bevor wir den ersten Roman anschauen, was glaubt ihr, warum gibt es jetzt gerade so eine häufig Vorroman zu diesem Thema? Immerhin ist das ja alles schon mehr als 20 Jahre her.
Ich glaube, es gibt ein paar Gründe. Der erste ist, dass die Art und Weise, wie man aufwächst, für alle Menschen prägend ist. Und heute ist die letzte Generation, die noch zur Ostblock-Zeiten aufgewachsen ist, in einem Alter, wo man Bücher schreibt, also 40 aufwärts. Und das andere ist, es braucht einfach Zeit. Bis man wirklich etwas Interessantes oder Gültiges kann schreiben kann, glaube ich, braucht es Distanz. Und jetzt ist offenbar für diese Generation der Moment gekommen.
Als erste Buch von heute ist aus einer Distanz von eben 20 Jahren geschrieben. «Wenn die Wale an Land gehen», heisst es, kommt von der Katrin Ähnlich. In diesem Buch geht es um die späten Jahre von der DDR. Anfangen tut es aber offenbar in heutiger Zeit.
Genau, und erst noch beim Klassenfinden, nämlich am Flughafen von New York, also in den USA. Dort steht eine Frau, Roswitha, die wird etwa 50 sein, aus der ehemaligen DDR, die Hauptfigur von diesem Roman, und die reist jetzt ein nach New York. Und zwar, weil sie auf der Suche ist nach ihrer Jugendliebe, nach Mick, wo seit Jahren in den USA lebt. Und der Mick ist seinerzeit der Kopf gewesen von einer ziemlich rebellischen Gruppe von jungen Leuten aus der DDR, wo die Roswitha dazugehört hat, ein Freundeskreis von Studenten aus Leipzig. Und auf der Suche nach dem Mick rollt sie jetzt ihre ganze Geschichte in und mit der DDR noch einmal auf.
Was ist das für eine Geschichte gewesen, so in groben Zügen, was sie da erzählt?
Das ist erstens einmal die Geschichte von ihrer selber, also von einer jungen Frau, die sehr bald einmal sehr viel zu eng wird in der DDR und die anfängt, sich unbequeme Fragen zu stellen. Das ist aber eine Geschichte von diesem Freundeskreis, von diesen Studenten, wo alle sehr kritisch sind und wo alle auch künstlerisch begabt sind und als Künstler unterwegs sind und wo alle versuchen, die paar wenigen Freiräume, die es gibt in der DDR, die voll und ganz auszunutzen.
Wie machen Sie das konkret mit diesen Freiräumen ausnutzen?
Sie machen es über ihre Kunst, sie fotografieren, sie drehen Super-8-Filme und sie schreiben sogar einmal eine Rockoper und ihr Credo ist Kunst als Waffe. Der Satz, der stammt nicht von ihnen, sondern das ist offizielle Doktrin von der DDR, aber sie münzen ihn um und sie benutzen ihn für sich. Und die Stelle, wo das zum ersten Mal passiert im Buch, die möchte ich jetzt kurz einspielen. Wir sind in der alten DDR an einem eher stieren Studenten oben mit kulturellen Darbietungen, alles natürlich völlig linientreu und dann passiert das.
Kunst als Waffe stand in angehefteten Pappbuchstaben auf dem Vorhang hinter der Bühne. Und Mick hatte beschlossen, diese Losung in die Tat umzusetzen. Zuerst trat die Singegruppe auf, dann der Literaturzirkel, dann die Tanzgruppe. Das Publikum gab schläfrigen Applaus und war in Gedanken schon bei der anschließenden Feier im Studentenclub. Dann kam Mick. Er betrat lässig die Bühne, zupfte an seiner Jacke, blies imaginären Staub von der Mainelke in seinem Knopfloch und kündigte sein Programm an. Fabelhaft. Ein Mädchen im Minikleid lief als Nummerngirl vor jeder Szene am Bühnenrand entlang und zeigte den Titel der Fabel an. Mick stand kerzengerade wie ein Soldat hinter dem Rednerpult und las mit ernster Stimme die Fabeln aus dem Buch vor, während Mädchen mit Pantomime die jeweiligen Tiere darstellten. Es hätte einen Hauch Kindergeburtstag gehabt, hätten sie dabei nicht FDJ-Blusen getragen. Im Zeichen der aufgehenden Sonne stellten sie die mit Macht gepaarte Dummheit im Tierreich dar. Zum Schluss kamen die Lemminge. Sie irrten im Gänsemarsch über die Bühne und versicherten sich gegenseitig, dass sie auf dem richtigen Weg seien. Und auch als der erste Lemming über den Rand in einen imaginären Tod stürzte, folgten die anderen weiter dem vorgegebenen Pfad, bis sie an der Reihe waren, in den Abgrund zu fallen. Mit flatternden FDJ-Hemden sprangen sie vor die Füße des schwitzenden Direktors und seines Kollegiums und riefen auf dem Weg ins Verderben voller Inbrunst: »Wir fliegen! Wir fliegen!«
Das ein Ausschnitt aus «Wenn die Wale an Land gehen» von der Katrin Ähnlich. FDJ vielleicht noch schnell als Erklärung, das heisst Freie Deutsche Jugend und ist die einzige staatlich anerkannte Jugendorganisation gewesen, denn in der DDR. Michael Luisier, hat die Lemming-Geschichte, die wir da gehört haben, hat das Konsequenzen?
Ja, interessanterweise zuerst einmal nicht. Alle können weiter studieren, aber die Stasi, die kommt halt eben erst in dem Moment, wo sie ein Druckmittel in der Hand hat. Und das passiert dann, wo die erste aus dem Freundeskreis Mutter wird. Und es läuft dann auf das raus, dass man ihr sagt, entweder wirst du jetzt unsere Informantin, also du verrotst deine Kollegen an uns, oder die Kind kommt ins Heim. Und die Frau, die bringt sich um. Das ist übrigens eine wahre Geschichte aus dem richtigen Leben von der Autorin. Und jetzt verwandelt sich das nette Buch über ein flippiges Studentenleben von jungen Leuten zu einer heftigen Geschichte über den Alltag in einer Diktatur.
Was spielt denn die Musik nachher für eine Rolle in dieser Gruppe? Dass der Typ Mick heisst, ist ja wahrscheinlich kein Zufall, oder?
Nein, das ist kein Zufall. Der Mick nennt sich natürlich Mick wegen Mick Jagger. Es gibt auch noch einen in der Gruppe, der sich Zappa nennt. Und das grosse Idol von all diesen Leuten in dieser Gruppe ist Janis Joplin, die grosse amerikanische Soul-Sängerin. Musik ist das Ventil. Und sie löst Zeug aus, wo für uns heute fast unvorstellbar ist. Und das möchte ich jetzt noch kurz zeigen in einem zweiten Ausschnitt aus diesem Buch. Es ist der Moment, wo sie bei dem Zappa daheim sind und zum ersten Mal heimlich im Westfernsehen Rockpalast schauen, die Konzertserie damals, die es gegeben hat im Westdeutschen Rundfunk. Und dort tritt jetzt eine auf, wo sie die Leibhaftige nennen. Und es ist nicht Janis Joplin, aber fast.
»Sie singt wie Janis«, flüsterte Mick. Er war bleich geworden. Es schien, als wäre alles Blut aus seinem Körper gewichen. Er stand gebeugt vor dem Fernseher, die Arme hingen schlaff herunter. Gleich würden die Muskeln ihren Dienst versagen und Mick nach vorn kippen. Er war völlig abwesend, doch Roswitha sah die geschwollene Hauptschlagader an seinem Hals. Mick atmete in tiefen Zügen ein. Es war, als wolle er seine leeren Adern wieder füllen. Wahrscheinlich mit Flugbenzin, denn sein Körper bebte wie kurz vor dem Start. Es entlud sich alles in einem Schrei. Mick ließ sich fallen, umfasste den Fernseher mit beiden Armen und brüllte dem Bildschirm ein langgezogenes »Ja« entgegen. Dann war er nicht mehr zu halten. Wie eine fehlgeleitete Silvesterrakete rannte er kreuz und quer durch die Diele, stieß an die Wände, rannte zurück und fiel irgendwann gegen die Wohnzimmertür, die sich mit einem Krachen öffnete. »Nicht den Barwagen«, rief Zappa noch, aber seine Stimme ging unter in Micks Geschrei. Zappa hätte sowieso keine Chance gehabt, Mick aufzuhalten. Nach wenigen Sekunden erschien Mick mit dem Barwagen und jagte mit klappernden Flaschen durch die Diele. In seiner Verzweiflung machte Zappa, was er immer tat, wenn er sich entziehen wollte. Er schob zwischen sich und die Welt eine Kamera. Trotz seiner Abneigung für Menschenaufnahmen verfolgte er Mick, der in höchster Erregung mit dem Barwagen vor dem Fernseher auf und ab lief und mit der Leibhaftigen um die Wette schrie. Und Zappa filmte auch seine Mutter, die aufgeweckt von dem Geschrei aus ihrem Bett gekommen war und mit ansehen musste, wie Mick ihren kostbaren Likör an die Bedürftigen um sich herum ausschenkte. Sie stand da in einem goldenen Morgenmantel mit wild vom Kopf abstehenden Haaren, eine Fee, der ihr Zauberstab aus der Hand geglitten war. Nach 90 Minuten Ekstase verschwand Gianna Nannini mit einem »Ciao Europa« vom Bildschirm. Zurück blieben ein Barwagen mit gebrochener Radachse, leere Likörflaschen, Mick und eine fassungslose Zappermutter. Er kniete vor ihr, drückte seinen Kopf an ihre Hände und weinte. Zappa und Roswitha führten ihn hinaus in die kühlende Herbstluft. Als sie später nebeneinander im nassen Gras lagen und auf die Milchstraße blickten, fragte Mick leise, »Glaubst du, dass sie wiedergeboren ist?« »Vielleicht«, sagte Roswitha. »Aber warum ausgerechnet als Italienerin?«
Ein Ausschnitt aus dem Buch «Wenn die Wale an Land gehen» von der Katrin Ähnlich. Mehr über die Sprengkraft von der Rockmusik in der DDR erfahren wir in ein paar Minuten von der Autorin Katrin Ähnlich selber. Sie erzählt zum Beispiel, was es mit dem Leipziger Beat-Verbot seinerzeit hat auf sich gehabt und erzählt auch vom Moment, wo sie das erste Mal Janis Joplin gehört hat am Radio. Vorher aber natürlich Janis selber. Janis Joplin, me and Bobby McGee auf SRF 1. Janis Joplin sei wichtig in der ehemaligen DDR, genauso wichtig wie die ganze westliche Rockmusik. Das steht unter anderem im neuen Roman «Wenn die Wale an Land gehen» von der Katrin Ähnlich, wo wir euch heute im Buchzeichen vorstellen. Der SRF 1 Literaturredakteur Michael Luisier hat mit der Katrin Ähnlich über diesen Roman, über ihren Roman können reden. Und als erstes hat er von der ehemaligen DDR-Bürgerin wollen wissen, was der Janis Joplin für sie persönlich bedeutet hat, was sie für Erlebnisse damit in Verbindung setzt.
Ich saß, erinnere ich mich genau, als ich das erste Mal Bobby McGee hörte, auf dem Rand eines Ruderboots mit meinem Kofferradio im Spreewald, ganz idyllische Landschaft, und dann sang Janis. Und ich war völlig fertig, hab mitgewippt bei dem Refrain und bin, es kam, wie es kommen musste, ins Wasser gefallen hinterrücks, konnte gerade noch so mein Kofferradio ins Boot zurückwerfen im Fallen, aber meine Armbanduhr habe ich sozusagen Janis Joplin geopfert.
Also das hatte eine große Sprengkraft für Sie persönlich, aber diese Rockmusik der späten 60er Jahre hatte ja auch eine gesellschaftliche Sprengkraft in der DDR, die noch stärker war als bei uns hier im Westen, kann ich mir vorstellen.
Das ist so. Nun ist es so, in der DDR, in einem Land, das eingemauert ist, hat natürlich alles eine Sprengkraft, was von außen kommt, und jede Art von Kunst, aber insbesondere natürlich Musik. Und ein sehr exemplarisches Beispiel dafür ist das Leipziger Beatverbot. Es ist also so gewesen, die Rolling Stones haben in der Westberliner Waldbühne gespielt, allerdings nur knapp 45 Minuten. Daraufhin haben die Fans die Waldbühneneinrichtung, also die Bänke, zerschlagen. Dann hat die DDR gedacht, um Himmels Willen, wenn das auch bei uns passiert, und hat ein sogenanntes Beatverbot ausgesprochen. Das wird immer mit diesem beliebten Zitat von Walter Ulbricht, jetzt ist aber Schluss mit diesem Yeah, 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 zitiert. Und dann wurden schlagartig Beatgruppen verboten. Das hieß für Leipzig, die Stadt war so ein bisschen eine Hochburg von Bands, dass die Butlers, die spätere Klaas-Renft-Kombo, verboten wurde. Und das wollten die Jugendlichen nicht hinnehmen. Und es kam zu einer sogenannten Beat-Demonstration auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz in Leipzig, das war im Oktober 1965. Zwei Brüder hatten Flugblätter mit ihrem Kinderstempelkasten gedruckt und die Leute dazu aufgerufen, auf diesen Leuschner-Platz zu kommen. Verraten wurden diese zwei Brüder von der eigenen Mutter, die aus Angst zum Schuldirektor ging und ihre Kinder angezeigt hat, was sehr bitter ist. Und das hieß, dass diesen 2000 Beat-Fans, die eigentlich für den Erhalt ihrer Musikgruppe demonstrieren wollten, auf dem Leuschnerplatz plötzlich Wasserwerfer gegenüberstanden. Und die Leute wurden mit Schäferhunden durch die Stadt gejagt, einige wurden gegriffen, inhaftiert und kamen so, wie sie waren, in den Tagebau bei Leipzig und mussten dort einige Wochen oder gar Monate arbeiten.
Wie kommt das, dass Leute, die eigentlich ja mehr Studentenstreiche machen, plötzlich so als Staatsfeinde behandelt werden?
Es hat in der DDR generell eine Angst vor Kunst und vor Kreativität geherrscht. Es ist so, dass in den Lehrplänen der Schulen, die also von Margot Honecker ins Leben gerufen wurden, ich will nicht sagen verfasst wurden, die hat ja da ihre Leute dafür gehabt, eben immer die Entwicklung zur sozialistischen Persönlichkeit propagiert wurde. Und eine sozialistische Persönlichkeit handelte im Wir und nicht im Ich. Also ich glaube so, dass dieses ganz subjektive Ich-Sein unerwünscht war. Und das schloss natürlich dann sehr Künstler ein.
Sie beschreiben die ganze Geschichte aus der Distanz von heute. Und da geht die Hauptfigur, so beginnt auch der Roman, fährt nach New York, um dort ihren alten Jugendfreund, den Mick, zu suchen. Was bedeutete für diese Roswitha, für eine ehemalige DDR-Bürgerin, wenn man jetzt plötzlich in New York ist?
Also ich kann das jetzt einfach nur aus meiner Worte sagen. Ich bin lange nicht nach Amerika gefahren, weil irgendwo in meinem Kopf wahrscheinlich so ein bisschen fest saß, der Aggressor, der Feind. Und wenn ich jetzt an meine Kindheit denke, das waren die Bösen, das waren die Cowboys. Ich war natürlich diejenige, die Indianer aus den Reservaten befreien wollte. Also ich hatte als Kind so Plastik-Indianer und hatte dann gezwungenermaßen, weil ich gerne mal einen Planwagen dazu hatte, zwei Cowboys. Und denen habe ich dann die Pistolen abgebissen, damit die dann auch auf gar keinen Fall gegen meine Indianer kämpfen konnten. Also das war so mein Amerika-Bild. Und bin dann in meinem Überlebensenglisch nach Amerika gegangen und habe einen Monat in Harlem gelebt. Und da habe ich mich auf eine sehr schöne Weise Amerika genähert, habe jetzt dort sehr viele Freunde und habe meine ganzen Vorurteile begraben.
Also keine Cowboys, die man entwaffnen musste, gefunden?
Nein, nur nette Menschen.
Jetzt kommt diese Hauptfigur, diese Roswitha, in den USA in eine Situation, wo sie in eine Bar geht. Und diese Bar, die heißt KGB und da sind auch lauter Ost-Souvenirs ausgestellt. Die spielen so mit dieser Nostalgie. Wie geht's Ihnen damit, wenn Sie sowas sehen?
Also ich muss generell sagen, dass ich da Probleme damit habe. Also Beispiel in Berlin jetzt am Checkpoint Charlie werden also devotional im Verkauf von Armeemützen bis FDJ-Blusen und aus dem Ausland kommen die Leute und nehmen das als Souvenir mit nach Hause, ohne drüber nachzudenken. Man kann das als Souvenir mit nach Hause nehmen, aber man sollte wenigstens die Geschichten dazu kennen, glaube ich. Die andere Seite ist, dass man natürlich auch nicht alles verteufeln kann, denn es ist einfach unser Leben gewesen. Wir haben da gelebt in dem Land und es ist ein Stück unserer Biografie. Und das kann man nicht einfach so negieren.
Ich möchte die Klammer schließen und nochmal auf die Musik zurückkommen. Ihre Hauptfigur ist am Schluss des Romans unterwegs nach Woodstock. Ist das, die Rockmusik Woodstock, eigentlich das, was am Schluss der Sehnsuchtsort Ihrer Generation ist?
Ich glaube schon, dass das der Sehnsuchtsort ist. Ich glaube, dass der Begriff Woodstock eigentlich für was stehen bleiben wird, von dem viele dann vielleicht in späteren Generationen gar nicht mehr so genau wissen, was es ist. Es wird eine Legende bleiben. Es wird immer wieder neu erfunden werden, so wie ich glaube, dass die DDR auch immer wieder neu erfunden wird, solange die Zeit voranschreitet und einfach sich niemand so richtig mehr findet, der sich selbst erinnern wird. Also das ist einfach, das gehört zur Legendenbildung da. Und bei Woodstock ist es so, es ist das Symbol einfach für die Musik dieser Zeit, der wir alle ein bisschen nachtrauern.
Der Michael Lüsier im Gespräch mit der Katrin Ähnlich, der Autorin vom Roman «Wenn die Wale an Land gehen». Das Buch erscheint beim Kunstmann Verlag und kommt am nächsten Mittwoch dort Buchläden.